Ich beginne wieder mit einem Gebet. Guter Vater, das Ja zum Tod sagen, möchten wir jetzt schon mit klarem Bewusstsein, denn wir wissen nicht, ob wir im letzten Augenblick noch Zeit und Gelegenheit dazu finden. Du willst uns ja alle Schätze öffnen und wir sollen kindlich bereit sein, alles anzunehmen. Dieses Ja willst du mit dem Ja Jesu vereinen, der Angst und Schmerz überwand und aus dem Tod ein vollendetes Opfer zum Heil der Welt machte. Dieses Ja drückt unseren Glauben aus, unsere ganze Hingabe, unser letztes Vertrauen und das Verlangen, dir ganz zu gehören. In diesem Jahr steigt alle Hoffnung auf zu dir, damit du sie einst erfüllst in dem Reichtum deiner Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer an den Rundfunkgeräten, in der Nähe und in der Ferne. Mensch, wer bist du? Diese Frage entscheidet sich letztlich dann, wenn wir sterben. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, dieses sterbliche Wesen? Ich möchte mit einer Passage aus dem Buch Numeri, dem 13. und 14. Kapitel, die Betrachtung beginnen. Es wird berichtet von Mose, der 12 Kundschafter aussendet, um das Land Kanaa zu erkunden, auf dem Weg von Ägypten in das Land der Verheißung. Die Männer aber, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nichts gegen dieses Volk ausrichten. Es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor. Und auch ihnen erschienen wir so. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und das Volk weinte die ganze Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron, Joshua und Kaleb. Zwei von denen, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Welche Nachricht ist nun die richtige? Die von den Riesen und den menschenfressenden Ungeheuern oder von dem Land, das Milch und Honig bietet? Sie kennen ja dieses moderne Wort Fake News. Diese Kundschafter kommen zurück. Die einen sagen, es ist ein furchtbares Land, es ist grausig, es erwartet uns der Tod, wir werden gefressen. Und die anderen sagen, es ist ein wunderschönes Land, wo Milch und Honig fließen. Es gibt heute viele Christen, die nicht mehr an das ewige Leben glauben und vom Tod ähnliche Schreckensnachrichten berichten. Dann gibt es solche, die zwar keine Christen sind, die aber immerhin irgendwie welche Literatur gelesen haben über Nahtoderfahrungen von irgendwelchen schönen Farben und einer wunderschönen Landschaft oder etwas, was anziehend ist und faszinierend schön ist, aber was sie nicht näher beschreiben können. Und dann gibt es solche, die krassen Nihilisten und Atheisten sind. Und man muss sagen, es gibt viele, die sich Christen nennen, sogar viele Kirchgänger, die nicht mehr an das ewige Leben glauben, an das Leben nach dem Tod. Das sind solche, die man auch als Deisten bezeichnen kann. Ich habe den Ausdruck schon einmal erklärt. Sie glauben zwar an einen, der die Welt erschaffen hat, an ein höheres Wesen, aber ansonsten ist der Mensch sich und seinem Schicksal überlassen. Und auch seinen eigenen Entscheidungen und auch seinen eigenen Moralvorstellungen. Deswegen spricht man heute auch von moralischen Deisten, also solchen, die zwar von Gott reden, aber sich an keine Ordnung Gottes mehr halten, sondern ihre eigenen Vorstellungen oder das, was gerade Mode ist, zum Maßstab ihres Handelns machen. Ich erinnere mich, als ich 13 Jahre war, kam ich in ein Internat zu Franziskanern nach Holland. Und wir wurden damals beglückt mit jährlichen Exerzitien, die wir zu machen hatten als Schüler. 3 volle Tage strengstes Stillschweigen. Das ist für 12-, 13-Jährige eine enorme Herausforderung. Und die Franziskaner haben uns dann als Exerzitienmeister irgendwelche erfahrene Herren geschickt, die, weiß Gott, bei Erwachsenen oder ich weiß nicht in welchen Kreisen ihre Predigten und Vorträge gehalten haben und diese jetzt unverkürzt auf uns arme Kinder herunterprasseln ließen. Und eine Betrachtung war über den Tod. Und da hat sich mir ein Satz eingeprägt, der bis heute in meinem Gedächtnis ist, weil er ihn immer wiederholt hat. Es kommt der Tod, das ist gewiss. Das Wann und Wie und Wo, das ist dir ungewiss. Es kommt der Tod, doch einmal nur, das ist gewiss. Ich kann Ihnen sagen, als es zum dritten Mal wiederholt hat, bekam ich eine Gänsehaut und schließlich also hat mich das kalte Grausen gepackt vor dem Tod. Aber so wurde uns Angst eingejagt. Wehe, wenn du in schweren Sünden stirbst, bist du verloren. Es kommt der Tod, das ist gewiss. Das Wann und Wie und Wo, das ist dir ungewiss. Es kommt der Tod, doch einmal nur, das ist gewiss. Ich glaube, das ist der falsche Weg, den Menschen das Sterben etwas schmackhafter zu machen. Nein, wir müssen es wirklich anders sehen. Wir dürfen die Botschaft des Evangeliums aufnehmen vom Sterben, das mit dem Vorgang der Geburt verglichen wird. Du wirst neu geboren. Das klingt natürlich ganz, ganz anders. Wenige Tage vor seinem Tod hat der Bischof Düber von Fulda Reportern ein Interview gegeben. Das wurde aufgezeichnet auch im Fernsehen. Und da führte er sie an die Stelle im Fulda-Dom, wo die Bischöfe begraben sind, und zeigte auf die Stelle, wo auch er einst seine Grabstätte finden würde. Das war eine Woche später. Und da wurde er von einem Reporter gefragt, haben Sie Angst vor dem Sterben? Und da gab der Bischof zur Antwort, kann ein Baby Angst vor der Geburt haben? Das Sterben ist doch ein Geborenwerden. Im Grunde, wenn man es genau betrachtet, haben wir den Sterbeprozess alles schon einmal durchlaufen. Denn für das Kind im Mutterleib ist das Herausgepresstwerden aus dem Mutterleib, ist das wie Sterben. Aus dieser gewohnten, umschützenden, umhüllenden, wärmenden und ernährenden Umgebung plötzlich in diese neue, fremde Welt. Deswegen der erste Laut, den das Kind von sich gibt, ist ein Schrei. Und dann entfalten sich die Lungen und dann erlebt man eine völlig neue Art des Lebens und der Umwelt, die man ein ganzes Leben entdecken wird. Es gibt ja ein ähnliches Bild, das uns Platon überliefert hat in seiner Politeia, in seinem in seinem Dialog, wo er über den Tod auch nachdenkt, und zwar im Bild von einer Höhle, das berühmte Höhlengleichnis. Da sagt er in dem Bild, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, die Menschheit gleicht Menschen, die von Geburt an in einer Höhle sich befinden, und zwar so, dass sie gebunden sind, mit dem Rücken zum Eingang, nur die Wand vor sich haben und die Wirklichkeit nur in Schatten sehen. Und da sie ihr ganzes Leben und ihre Eltern und Voreltern auch ihr Leben nur in dieser Höhle zugebracht haben, meinen sie, diese Schatten seien die Wirklichkeit. Und darüber sind sie auch ganz zufrieden, haben sich da eingerichtet, schreiben sogar ihre Dissertationen, würde man heute sagen, über diese Wirklichkeit und finden sich dabei ganz wohl. Bis eines Tages einer von diesen sich befreit oder befreit wird und zum ersten Mal zum Ausgang der Höhle gelangt und draußen eine Welt vorfindet, die er noch nie erahnt hat. Er sieht Farben, er sieht die Natur, er sieht bunte Wiesen mit Blumen, er sieht die Wälder, er hört die Vögel singen, hat er alles noch nie gehört und gesehen. Eine wunderbare Welt tut sich auf. Und dann auf einmal erkennt er, wir haben ja nur in der Welt der Schatten gelebt. Das ist ja gar nicht das eigentliche Leben. Und nun bekommt er eine ganz tiefe Sehnsucht, seinen Gefährten in der Höhle Kunde davon zu geben, damit auch sie den Weg nach außen finden, um diese Schönheit zu erleben. Und dann geht er in die Höhle zurück und erzählt den dort Gefesselten, die immer noch an die Wand stieren und ihre Schatten beobachten, erzählt er von der wunderbaren, bunten Welt draußen, von der Weite und der Schönheit, von den Bergen und von den Wiesen und Wäldern. Und die schütteln den Kopf und lachen ihn aus und sagen, du spinnst, du hast Halluzinationen, du redest uns da etwas ein. Und dann, weil er es gar nicht begreifen will, fängt er an, einige von den Fesseln zu lösen. Das Ergebnis ist, sie bringen ihn um. Das ist 400 Jahre vor Christus geschrieben und beschreibt genau diesen Vorgang, der eigentlich ja in Christus sich ereignet hat. Er kommt in unsere Höhlenwelt hier auf die Erde, erzählt uns von der wunderbaren Wirklichkeit, denn die Rede Jesu ging ja nur um das Reich Gottes und hat wunderbare Bilder gebraucht und gefunden. Und wir schütteln den Kopf und sagen, du bist ein Phantast und möchten seine Rede nicht weiter hören. Auch als der heilige Paulus auf dem Areopag anfing, von der Auferstehung zu reden, sagten sie, davon wollen wir ein andermal hören. Sie sind weggegangen. Davon will der Mensch nichts wissen. Hier will ich leben. Hier will ich jetzt das ganze Glück genießen. Was interessiert mich der Himmel? Und dabei ist das unsere wahre Bestimmung. Der Mensch ist für den Himmel geschaffen. Das ist unsere wahre. Hier ist sozusagen auf der Erde eine Durchgangsstation, eine Vorläufigkeitssituation. Als ich noch Gefängnispfarrer in Kassel war, da habe ich eine Zeit lang einen 16-jährigen Jungen regelmäßig besucht, der in Arolsen in einem Behindertenheim war. Ich habe den irgendwie kennengelernt, und zwar hatte ich an aller Seelen dort mal einen Gottesdienst zu halten. Und dann habe ich diesen behinderten Kindern, die da in Rollstühlen um mich herum saßen, gesagt, wir alle sind dazu bestimmt, einmal in den Himmel zu kommen. Egal wie, ob auf zwei Beinen oder im Rollstuhl, das spielt keine Rolle. Hauptsache Himmel. Und dann sagten die Kinder zu mir, wenn wir das nicht glauben könnten, dann ging es uns schlecht. Und einer von diesen war dieser Stefan, der dann sehr bald erlitt an einem Art progressiven Muskelschwund, schon bettlägerig wurde und dann dem sicheren Tod ins Auge schaute. Und ich habe ihn, ich glaube, eine Zeit lang fast jeden Tag besucht, bin von Kassel dorthin gefahren und habe auch unseren Gefangenen, ich hatte einen kleinen Gesprächskreis im Gefängnis, unseren Gefangenen von dem sterbenden Stefan erzählt. Und der Stefan sagte eines Tages zu mir, ich möchte doch noch so viel Gutes tun, aber ich kann nichts mehr tun. Ich bin ans Bett gefesselt. Könnte ich noch irgendwie den Gefangenen einen Gefallen tun? Ja, sagte ich, vielleicht haben die einige Fragen an dich, die du beantworten könntest. Da war er mit einverstanden. Also ging ich ins Gefängnis zurück und dann haben wir mit den Gefangenen zusammen einige Fragen erarbeitet, zusammengestellt. Und mit diesen Fragen bin ich dann in das Behindertenheim zu dem sterbenden Jungen gegangen. Ich möchte Ihnen einige Fragen und einige Antworten, alle wären zu viel, mal vorlesen. Die Gefangenen fragten, es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Leben. Eigentlich sollte die Frage lauten, hast du Angst vor dem Tod? Aber das war ihnen zu krass. Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Leben. Was hältst du davon? Die Antwort des Stefan ist, wenn jemand Glauben hat, dann gibt Gott ihm Kraft auszuharren oder zu warten. Ein Mensch, der seinen Erlöser nicht kennt und nicht annehmen kann, sieht keinen Sinn in seinem Leben und kann sehr leicht verzweifeln. Die nächste Frage der Gefangenen, bist du mit deinem bisherigen Leben zufrieden? Rollstuhl, behindert. Stefan antwortet, ich gebe mich zufrieden, in den Frieden hinein, in Christus, Frieden, den die Welt nicht geben kann. Die nächste Frage der Gefangenen, worin erkennst du deine Aufgabe in deinem Leben? Die Antwort von Stefan, meine Aufgabe ist, mit Jesus zu leiden und das Bett zu hüten. Die nächste Frage, glaubst du, dass dein Leiden von Gott gewollt ist? Antwort, ja, natürlich. Nächste Frage, was ist dein größter Wunsch? Stefan antwortet, mein größter Wunsch ist, in den Himmel zu kommen zu Jesus. Einen größeren Wunsch gibt es wohl nicht. Und schließlich noch die Frage, kannst du in der Krankheit gegen Gott dankbar sein? Stefan antwortet, ich habe es gelernt, Gott dankbar zu sein, auch wenn ich oft den Sinn nicht verstanden habe. Wenige Tage später ist er gestorben. Ein 16-jähriger Junge, ausgereift kann man sagen, eine Frucht für die Ewigkeit. Dieses Interview hat die Gefangenen sehr bewegt und sehr nachdenklich gemacht. Sie haben gespürt, es gibt doch da eine Welt, die uns schon hier auf der Erde entgegenkommt und die uns schon hier auf der Erde einen Frieden und eine Freude vermitteln kann, wie sie die Welt nicht geben kann. Vom heiligen Augustinus wird berichtet, dass er eines Tages mit seinem Freund Alypius zusammensaß. Sie waren am Konzept eines neuen philosophischen Werkes und überlegten diese Gedanken hin und her. Und dann ging die Türe auf, während sie miteinander im Austausch waren. Und seine Mutter Monika kam herein in ihrer hausfraulichen Tätigkeit. Und da sagte Augustinus zu seinem Freund, nimm den Stift und protokolliere jetzt alles, was meine Mutter sagt. Und da sagt Monika, was soll ich denn Besonderes sagen können? Ich bin doch keine Philosophin, ich bin doch nicht so geschult wie ihr. Da gab Augustinus zur Antwort, wenn es überhaupt einen Philosophen auf der Erde gibt, dann bist du es. Du bist der Größte, dem ich je begegnet bin. Da fragte die Mutter, wieso? Dann gab Augustinus zur Antwort, weil du keine Angst vor dem Tod hast. Interessant. Wer den Tod einordnen kann in sein Leben, der ist ein Philosoph. Wenn ein Philosoph eine Wahrheit kundgibt, die den Tod ausklammert, dann ist er kein Philosoph. Denn der Tod gehört zum menschlichen Leben dazu, genau wie die Geburt. Und deswegen muss auch der Philosoph eine Antwort zumindest versuchen oder suchen auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Sinn des Sterbens. Das Leben ist eine ununterbrochene Einheit, die durch den Tod nur eine Zäsur empfängt, eine Zäsur bekommt, aber nicht eigentlich unterbrochen wird. Schon im Altertum hat man dieses Bild gekannt von der Raupe und dem Schmetterling. Man sagte, mit dem Sterben ist genauso wie die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling. Die Raupe ist ein relativ hässliches Wesen, das sich nur fortbewegen kann, kriechend auf der Erde oder auf dem Blattwerk und sich mühsam ernährt vom Blattwerk der Bäume oder der Blumen und nur einen ganz beschränkten Horizont hat. Und dann auf einmal kommt der Moment, wo die Raupe stirbt und es kommt ein Schmetterling hervor, der nicht mehr hässlich ist, sondern in Farben prächtig ist und der sich nicht mehr vom Blattwerk mühsam ernähren muss, sondern den Nektar der Blumen trinkt. Und der nicht mehr armselig, mühsam daherkriecht auf der Erde, sondern durch die Lüfte schwebt, ein und dasselbe Wesen. Und ein und dasselbe Leben, das ununterbrochen besteht, nur durch die Zensur der Verpuppung, dass dann aus der Raupe ein Schmetterling wird. Dieses Bild hat in der Antike den Christen auch dazu gedient, das Sterben zu erklären. Das Sterben bringt uns in eine neue Form des Lebens, die unglaublich schöner ist und so wie eine Raupe sich als Schmetterling nicht vorstellen kann, so können wir uns nicht vorstellen als himmlische Wesen, obwohl das alles bereits in uns da ist, so wie in der Raupe der ganze Schmetterling schon da ist. Wir merken also, es ist wirklich so, wie wir es in dem Lied singen, Morgenstern der finsteren Nacht, da heißt es, schau, dein Himmel ist in mir. Es ist ja schon da, unsichtbar, aber wirksam. Und deswegen haben wir auch schon gewissermaßen Kenntnis vom Himmel. Denken wir daran, wie Jesus auf dem Berge Tabor, auf dem Berg der Verklärung, einmal den Jüngern so einen kleinen Blick hineingegeben hat in die Wirklichkeit, die in der er ja zu Hause war, im Himmel. Man kann also eine horizontale Betrachtung halten vom menschlichen Leben, das heißt in einem Nacheinander, in einem zeitlichen Ablauf und Prozess die Reifung des Menschen bis zum Tod und darüber hinaus, wie eine Raupe sich zum Schmetterling entwickelt. Man kann aber auch eine vertikale Betrachtung des Menschen machen. Hier und heute ist das bereits vollendet. Der heilige Paulus schreibt einmal im Kolosserbrief im ersten Kapitel, dank dem Vater mit Freude. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Er hat uns aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Das ist bereits Fakt. Das ist schon geschehen. Wir sind dem Reich der Finsternis entrissen. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit Christus auferstanden. Wir sind es. Das ist schon als perfekt, als vollendet dargestellt. Oder im Hebräerbrief im Kapitel 12 wird das so geschildert. Ihr seid zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten. Das seid ihr jetzt schon. Also durch die Taufe indem wir implantiert sind in Christus, sind wir in einen neuen Lebenszusammenhang gebracht worden mit dem ganzen Himmel, mit den Engeln und mit den Heiligen, mit dem himmlischen Jerusalem, mit all dem, was Himmel ausmacht, und das ist letztlich Gott selber. Dann bedeutet der Tod also nicht etwa das Ende, sondern das Offenbarwerden und Sichtbarwerden dieser Wirklichkeit. Also noch einmal, es gibt eine horizontale Betrachtung, da kann man einige Fragezeichen anbringen, weil man sagt, na ja, das ist die Vertröstung auf ein besseres Jenseits und so weiter. Aber es gibt auch die vertikale Betrachtung. Es ist bereits vollendet, geschehen, wenn auch noch nicht sichtbar, aber es ist schon da, es ist schon Wirklichkeit. Der Tod macht es dann offenbar. Dann wird die Hülle weggerissen und dann haben wir endlich die Sinne, die sehen können, wozu wir letztlich berufen sind. Also die christliche Hoffnung, wenn wir das Wort Hoffnung gebrauchen, spricht von beiden Betrachtungsweisen zugleich, von der vertikalen und der horizontalen. Sie wissen ja, dass wir meistens, wenn wir das Wort Hoffnung gebrauchen, es im rein säkularen Sinne gebrauchen. Wenn einer zum Beispiel sagt, ich hoffe, dass morgen schönes Wetter ist. Ich hoffe, wir wollen in 4 Wochen in Urlaub fahren, dass da wirklich also kein Regen, sondern Sonnenschein ist. Ich hoffe, dass ich einmal den Lottogewinn mache und den Jackpot knacke. Und solche Hoffnungen gibt es ja viele. Die haben einen mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeitsgrad. Aber ein großer Teil, besonders beim Lottogewinn, ist äußerst unwahrscheinlich. Und ich habe als Kind eine Hoffnung erlebt, die gar nicht erfüllbar war. Nämlich wir hofften als Kinder mit meiner Mutter zusammen, dass unser Vater wieder aus dem Krieg zurückkommt. Wir haben jahrelang gehofft. Er war schon längst tot. Auch diese Hoffnung gibt es, die gar nicht erfüllbar ist. Aber bitte, das ist nicht vergleichbar mit der christlichen Hoffnung. Die christliche Hoffnung hat die Erfüllung bereits in sich. Ein gutes Bild wäre dafür eine Frau, die ein Kind erwartet und sagt, sie ist guter Hoffnung. Das Kind ist ja schon da, aber noch nicht sichtbar. Und das, was wir Geburt nennen, bringt es aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit hinein und das entspricht genau unserem Sterben. Unser Sterben ist sozusagen das Hinübergehen vom Glauben zum Schauen. Wenn die Hülle weggenommen wird und wir die volle Wirklichkeit schauen können, in der wir hier auf der Erde schon gelebt haben und die jetzt schon hier auf der Erde uns die Kraft gegeben hat, unser Leben zu meistern und unserer Berufung zu folgen, die uns auch jetzt schon auf der Erde eine Freude und einen Frieden vermittelt hat, von dem wir oft wir gar nicht wissen, woher sie eigentlich kommen. Wir Christen müssen also unseren Sprachgebrauch immer wieder neu regeln, weil wir, und das ist ja das Problem der christlichen Botschaft immer gewesen, schon zu Christi-Zeiten, die Himmelreich-Botschaft nur in menschlichen Worten, die alle schon säkular besetzt sind, an die Menschen heranbringen können. Nun müssen wir ihnen erklären, was ist das eigentlich Sterben? Was ist das eigentlich Leben? Jesus hat die Doppeldeutigkeit des Lebens ja selber immer wieder betont, wenn er zum Beispiel sagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es gewinnen. Er spricht von zweierlei Leben. Das eine ist das irdische, vergängliche, das andere ist das unvergänglich himmlische. Wer an seinem irdischen Leben klebt und das zum Sinn überhaupt des ganzen Daseins erklärt, der hat das Wesentliche überhaupt nicht erfasst und wird es nicht erreichen. Wer aber sein irdisches Leben gering achtet, das heißt sogar an einer Stelle hasst, wer sein irdisches Leben hasst, das bedeutet nicht, dass wir uns nicht annehmen sollen, sondern es hat oft in den Augen eines unbeteiligten Zuschauers den Eindruck, dass ich mich selber und mein Leben hasse, obwohl ich natürlich nichts anderes tue, als vor lauter Liebe zu Gott mein eigenes irdisches Leben nicht so wichtig nehme wie die anderen. Die es pflegen und hegen, für die Gesundheit das Wichtigste ist. Sie wissen, jeder Geburtstagswunsch endet mit der Schlussantiphon: Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, wer nur so lebt, der lebt falsch. Jesus sagt, wie gesagt, Leben und Leben ist zweierlei. Und du musst das eigentliche Leben im Blick haben. Und der Tod ist auch Verschiedenes. Wir sollten zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, lieber den Ausdruck verwenden, er ist heimgegangen. Das ist christliche Botschaft. Da denkt zumindest auch ein Nichtgläubiger mal drüber nach, wenn ich sage, er ist heimgegangen, statt er ist gestorben, obwohl Sterben durchaus dasselbe ist, wenn man es christlich versteht. Aber wir müssen manchmal unseren Sprachgebrauch wieder ein bisschen regeln, um den anderen, den Menschen es deutlich zu machen. Tod bedeutet nicht endgültiges Ende. Es gibt ein lateinisches Wort, finis. Das heißt nicht nur Ende, sondern finis heißt auch Ziel. Du hast dein Ziel erreicht. Und der Tod führt uns dem Ziel entgegen. Und es gibt so etwas wie eine Nostalgie im menschlichen Leben. Und diese Nostalgie, ich weiß nicht, ob Sie wissen, woher das kommt, das Wort. Das kommt von Nostos. Das heißt Heimweg oder Heimat. Nostos heißt Heimat und Algos heißt der Schmerz. Es ist also ein Heimweh. Der Mensch hat eine Nostalgie, das ist das Heimweh nach Gott, das Heimweh nach dem eigentlichen Leben. Eine tiefe, tiefe Sehnsucht. Und jeder Mensch hat in seinem Leben diese Sehnsucht. Es wird sogar im Evangelium, in der Offenbarung des Johannes, der Tod nummeriert. Es gibt den ersten Tod und den zweiten Tod, um deutlich zu machen, dass es da einen Unterschied gibt. Übrigens, der heilige Franz von Assisi hat in seinem Sonnengesang den Tod auch nummeriert, wenn er zum Beispiel sagt, wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben, selig, die du finden wirst in deinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod kann ihnen kein Leid antun. Das ist der zweite Tod. Der zweite Tod ist das völlige Erlöschen des Lebens Gottes in der Seele eines Menschen. Wenn du Gott aus deinem Leben total ausgeschlossen hast, dich total verbarrikadiert hast, es gibt ein Wort, das heißt verstockt, verstockt bist. Wenn du dich verstockt und verbarrikadiert hast, wenn du alle Fenster zugemauert hast, wenn du die Türen von innen verrammelt und verriegelt hast, das ist der zweite Tod. Es liegt nicht an Gott, er steht doch vor der Türe und klopft an. Und wenn du ihm öffnest, will er eintreten und Mahl mit dir halten und du mit ihm. Das ist kein Problem. Aber wenn du dich verbarrikadierst und blockierst und dich einmauerst, dann bist du selber schuld. Das ist der zweite Tod. Der erste Tod ist das Sterben und Hinübergehen. Das ist etwas Wunderbares. Das führt uns ins eigentliche Leben und in die eigentliche Anschauung Gottes. Das Prinzip des Lebens ist der Heilige Geist Gottes. Er ist immer derselbe. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass der Heilige Geist irgendwelche Ermüdungserscheinungen zeigt. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, in der Frühzeit der Kirche, da hat er mal richtig gewirkt und da ist er mal im Sturmesbrausen heruntergekommen. Aber inzwischen ist er auch ein bisschen müde geworden und vom Heiligen Geist ist heute nichts mehr zu spüren. Ich erinnere mich, ich habe eines Morgens beim Frühstück mal mit einem Priester zusammengesessen. Der hat wirklich zu mir gesagt, warum singt ihr eigentlich das Lied, der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten und so? Wo ist denn das? Ich sehe nichts, sagt er. Ich sehe gar nichts. Der tut mir leid, der Priester. Der tut mir leid. Der Heilige Geist hat seine Wirkkraft in keiner Weise eingebüßt. Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das Prinzip des Lebens ist der Heilige Geist. Deswegen schreibt der heilige Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel, wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, also das ist jetzt die Ferne Gottes, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Das heißt, es ist dasselbe Wunder der Auferstehung, das an Jesus sich ereignet hat und das am Leben Jesu ablesbar ist. Derselbe Geist ist in uns da. Und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn unser Leib in die Erde gegeben wird. Der wird vermodern. Er ist ja der Sterblichkeit oder Verweslichkeit preisgegeben. Schon die Scholastiker haben immer wieder betont, die Seele ist es, die sich den Leib formt. Wir brauchen keine Bedenken zu haben. Wir werden sogar wieder leiblich existieren. Leiblich, aber anders. Aber Jesus hat es ja auch diesseitig gezeigt. Und das war den Jüngern ganz, ganz wichtig zu betonen. Wir haben ihn nicht nur gesehen. Das könnte ja auch ein Phantom gewesen sein. Wir haben sogar mit ihm gegessen und getrunken. Er hatte wirklich einen Leib. Und den werden wir auch haben. Da muss ich sagen, da gibt es Philosophen, die können kleine Kinder sein, wie zum Beispiel dieser 16-jährige Stefan, der so Wunderbares über das Sterben ausgesagt hat. Es gab ein 10-jähriges Mädchen, das war auch eine Philosophin, die kennen Sie alle, Elisabeth von Thüringen. Sie wurde als 5-jähriges Kind von ihren Eltern in einem politischen Deal, wie man heute sagt, an den Landgrafen von Hessen, von Thüringen verkauft. Sie sollte also den Landgrafensohn Hermann heiraten, wobei es nicht zu diesem Deal am Schluss kam, denn der Hermann ist gestorben und sie hat dann den Ludwig, den Bruder, in einer echten Liebesheirat geheiratet. Es wurde eine Liebesehe daraus. Aber wie gesagt, sie war als Kind auf der Wartburg und wie Kinder eben auf so einer Burg herumtollen und spielen, so hat auch Elisabeth sich an den kindlichen Spielen beteiligt. Sie haben Versteckens gespielt. Und dann auf einmal standen sie wie angewurzelt vor der Totengruft. Da lagen die Gebeine der Vorfahren aufgeschichtet. Die kleine Elisabeth hat die betroffene Stille, die sich plötzlich einstellte unter den Kindern, die hat sie dadurch beendet, dass sie sagte, hier sind die Gebeine der Toten. Diese waren lebendig wie wir. Und nun sind sie tot, wie auch wir tot sein werden. Also, Doppelpunkt, lasset uns Gott lieben. Das war ihre Antwort. Sie hat Johannes, den Evangelisten, schon inhaliert gehabt, bevor sie ihn je gelesen hat. Wer Gott liebt, ist bereits aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Das ist doch wunderbar. Schauen Sie mal. Da gibt es doch das studentische Lied, das auch in Heiligenkreuz immer bei akademischen Veranstaltungen gesungen wird, wenn wieder mal eine Sponsionsfeier ist und sie ihre Diplome überreicht bekommen, die Studenten. Dann wird gesungen, Gaudiamus igitur juvenestum sumus. Und dann heißt es, post jucundam juventutem et molestam senectutem nos habebit humus. Also nach der schönen Jugendzeit und dem lästigen Alter geht's ab in die Grube. Deswegen lasst uns jetzt das Leben genießen. Gaudiamus igitur. Das ist doch heidnisch. Wir singen es zwar mit großer Freude, mit voller Kehle, und ich stimme da auch ein, aber ich bin mir bewusst, im Grund ist es ein heidnisches Lied. Die heilige Elisabeth kommt zu einem ganz anderen Schluss. Sie sagt, wir werden auch tot sein wie diese. Was diese waren, sind wir jetzt. Was wir jetzt sind, das sind die gewesen. Also lasst uns Gott lieben. Das ist ihre Conclusio. Damit hat sie schon als Kind den Sinn des Lebens erfasst. Deswegen sagt der heilige Johannes in seinem ersten Brief, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Da haben wir wieder die Antwort, die ganz auf den Beginn unserer Betrachtung, Mensch, wer bist du, zurückgeht. Der Mensch ist nur Mensch, sofern er liebt. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Du kannst der tollste Manager sein, du kannst mit Ehrentiteln überhäuft sein, wenn du einst nackt vor Gott stehst, nützt dir das alles nichts mehr. Aber wenn du geliebt hast, dann hast du Kapital angehäuft. So sagt Jesus es. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und nicht, wo Most oder Rost und Motten sie zerstören. Manchmal auch der Most, wenn man zu viel trinkt. Von ihrer Stifterin, der heiligen Maria Magdalena Postel, wird ja berichtet, dass sie es ab dem 80. Lebensjahr ablehnte, noch einen Arzt zu konsultieren. Sie sagte, es muss ich endlich einmal auch mich auf das Sterben vorbereiten. Das rein irdische Leben kann nicht der Sinn des Lebens sein. Und meine Hausärztin in Fulda, die immer auf meine Gesundheit bedacht ist, der habe ich einmal gesagt, liebe Frau, Sie müssen mir wenigstens noch eine Todesursache lassen. Und der heilige Paulus schreibt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Sie ist schon da, sie wird nur noch offenbar und das nennen wir Tod. Und ich finde es schön, und das ist ein Psalmvers, der eigentlich alles wunderbar erklärt, wie der Mensch hier auf der Erde mit Freuden verzichten kann. Denken Sie an das Gleichnis von der kostbaren Perle, um deretwillen der Kaufmann seine ganze Habe verkauft, um die kostbare Perle zu bekommen. Der Schatz im Acker, um dessen Willen man sein ganzes Gut und Hab und Gut verkauft, nur um diesen Schatz im Acker zu bekommen. Da heißt im Psalm 73, was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Ein Rabbi hat einmal gebetet, so schreibt Martin Buber in seinen chassidischen Erzählungen, lieber Gott, Herr Gott, ich möchte nicht deinen Himmel, ich möchte nicht die ewige Glückseligkeit, ich möchte nicht den Lohn für mein irdisches Leben, ich möchte nur dich. Und das kann ich hier auf der Erde schon haben. Wir sind uns dessen nun viel zu wenig bewusst. Sie wissen ja, wie der Mann, der in hohem Alter mit seiner Frau, die auch im hohen Alter war, gestorben ist. Und dann kamen sie in den Himmel und bewunderten das. Und so schön hier. Ach, hätten wir das doch früher gewusst. Da sagt der Mann zu seiner Frau, ja, da bist du schuld mit deinen blöden Knoblauchtabletten. Ja, warum hängen wir hier so am Irdischen? Warum machen wir eine solche kostenspielige Intensivmedizin, wo doch der Himmel, wenn wir ihn wirklich glauben würden, doch für uns das Ziel sein sollte, das wir erstreben? Eine andere Philosophin soll das letzte Wort haben, die heilige Clara von Assisi. Sie ist dem heiligen Franziskus gefolgt und hat im Klösterchen San Damiano in Anbetung und Stille und Zurückgezogenheit mit ihren Mitschwestern gelebt und hat für die Kirche und die Welt gebetet und gebüßt. Sie war immer krank, viel krank. Und als sie dann zum Sterben kam, ihre letzten Worte waren, mein Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Wenn wir das einmal sagen können im Sterben, dann werden wir sicherlich den Himmel schauen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.